auf den Ton A wie Abba. Die einfachen Worte Abba, Vater können genügen, unser eigenes Herz wieder auf Gott auszurichten und uns wieder an unser Geliebtsein zu erinnern. Und sich hier das Kreuz in die Mitte zu stellen, heißt, ich stimme mich erstmal ein. Schon wenn ich hier ankomme im Gottesdienst, nicht nur die Gitarre muss mal gestimmt werden, auch mein Herz. Ich führe euch das jetzt nochmal vor. Ich hoffe, das kommt rüber mit dem Verstärker. Da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen lauter drehen. Könnt ihr das hören? Nehmt den Tonabnehmer ab. Okay, jetzt zeige ich euch, wie das mit dem A ist. Ne? Ich verstimme es mal ein bisschen. Macht man so einen Flaschnett-Ton. Und dann merkt man, hups, ist ja zu tief. Jetzt stimmt es überein. Also da kann man sein Gehör schulen, aber man merkt, Stimmung, Stimmung ist wichtig. Ja, wir haben unterschiedliche Temperaturen und Stimmungen mitgebracht und gemeinsam brauchen wir das immer wieder, dass wir uns einstimmen lassen auf das, was zentral wichtig ist, auf unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb habe ich das Kreuz hier in die Mitte gestellt, um das symbolisch nochmal deutlich zu machen. Und ich finde, dass unsere bisherige Predigtreihe im Himmel geerdet genau auch das erreichen wollte. Wir erinnern uns an unser himmlisches Fundament. Da empfangen wir unsere Stimmung. Da werden wir eingestimmt, wie es Leben läuft und wie es gut gelingt. Und da orientieren wir uns. Und da sprechen wir heute schon von Christus in uns, der himmlische Kammerton A. Ich erinnere nochmal, was wir schon gehört haben aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Etwas Übernatürliches aus dem Himmel wurde uns geschenkt. Wir sind mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt. Einstimmung auf den Himmel. Das ist uns hier gegeben. Herrliche Gnade, jedes Wort ist eigentlich wert, darüber eine einzelne Predigt zu halten, ist uns geschenkt. Wir müssen nichts tun, um Vergebung unserer Schuld zu bekommen. Es ist alles getan durch Jesus. Wir erinnern uns dadurch immer wieder, weil es uns manchmal verloren geht und wir meinen, wir müssen jetzt doch was schaffen. Beschenkt sind wir worden mit einem Erbe darüber hinaus, ein himmlisches Erbe. Es ist wirklich, also ich weiß nicht, hat von euch schon mal jemand geerbt? Also ich habe schon mal geerbt bei meinen Eltern, als sie verstorben sind, 97. Da hat es uns als Kinder schon interessiert, was kriegen wir denn jetzt? Nachdem der Schmerz vorbei war, des Abschiednehmens, war das auch ein Thema. Und es war ein super schönes Thema, weil wir uns sehr einig waren und es keinen Streit gab. Aber es war auch, hey, unsere Eltern haben uns etwas hinterlassen, mit dem wir jetzt auch unser Leben gestalten dürfen. Und zwar nicht nur finanziell, da gibt es viele andere Werte. Und Jesus hat uns ein Erbe geschenkt. Hammer! Wisst ihr schon, was es alles ist? Wenn ihr es noch nicht wisst, es lohnt sich daran zu forschen, tun wir heute Morgen nicht im Detail. Aber wir haben schon eine Anzahlung bekommen vom Erbe. Mein Papa hat auch uns als Kindern ein Vorab-Erbe geschenkt. Da hat er einen Teil des Hauses verkauft und dann hat er jedem von uns Kindern ein bisschen Bargeld überwiesen. Wow, konnten wir auch schon was damit tun. Und der Vater im Himmel hat uns auch schon etwas gegeben aus dem Himmel. Seinen Heiligen Geist. Als Versprechen, da kommt noch alles hinterher. Aber damit ihr es wisst und jetzt schon etwas davon erfahrt, habt ihr den Heiligen Geist. Das war die erste Predigt. In der zweiten Predigt drauf, das war dann mit dem Daniel Exler, da haben wir entdeckt, wir haben eine neue Identität aus dem Himmel bekommen. Sie ist übernatürlich. Die hatten wir vorher nicht. Wir erinnern uns vielleicht an das Blatt, das der Daniel uns dagelassen hat. Jeder, der wollte, konnte es haben. Mit lauter biblischen Aussagen. Ich bin jetzt gerecht gemacht. Ich bin jetzt begnadigt. Ich bin jetzt Kind Gottes und so weiter. Es war ein wunderbares Blatt und es lohnt sich immer wieder mal anzunehmen. Das ist meine neue Identität, die ich vom Himmel bekommen habe. Und ich habe jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt. Ich stehe hier vorne. Und gleichzeitig weiß ich, ich bin aber jetzt schon im Glauben in der himmlischen Welt. Ich bin auf zwei, man könnte sagen, auf zwei Ebenen präsent. Hier bin ich hier auf der Erde und hier bin ich schon im Himmel. Das steht mir jetzt zu, das ist mir jetzt zugesagt. Jetzt bin ich schon mit Christus in die himmlische Welt versetzt und kann jetzt jederzeit Zugang haben zum Vater und erfahre das im Glauben als Wirklichkeit. Ich habe das Recht, das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ich habe nicht eine riesen Distanz, sondern ich darf nahe kommen. Ich darf ihm ganz nahe sein, meinem himmlischen Vater. Ich bin jetzt Bürger des Himmels. Ich trage meinen Geldbeutel immer mit mir rum und da habe ich dann nicht nur Scheckkarten oder ADAC-Karte dabei, sondern meinen Personalausweis. Hab dann auch dabei heute. Da steht, wer ich bin und dass ich Bürger von der Bundesrepublik Deutschland bin. Aber im Prinzip sollten wir so eine himmlische Scheckkarte reinstecken. Ich bin auch Bürger des Himmels. Jetzt schon. Jetzt schon. Eine neue Identität, die wir uns nicht oft genug wieder zusprechen lassen können. Und es ist so wichtig, darin zu leben. Es ist alles im Himmel geerdet. Da haben wir das her. Und dann war letzten Sonntag die Predigt mit Detlef. Vielen Dank nochmal, Detlef, das war großartig. Und da ging es auch um diese übernatürliche Wirkung aus dem Himmel jetzt in unser Leben hinein, in unser Herz, das kultiviert werden muss. Nicht nur der äußere Mensch muss gepflegt werden. Ich habe heute geduscht und die Haare gewaschen, ne? Also nur, dass du es weißt. Detlef hat uns sehr, sehr darauf hingewiesen, dass der innere Mensch auch Pflege braucht. Und hat uns anhand von Kapitel 3 erklärt, welche Pflege das ist. Das geht darum, Altlasten loszulassen, sie aus dem Herzen wirklich rauszuholen und sagen, Jesus, das gebe ich an dein Kreuz. Du hast mich befreit, du hast mich gereinigt, du hast es neu gemacht. Und jetzt soll eine neue Kultur in mir wachsen. Und deshalb werden Worte hineingestreut, wie die Kressesamen, die wir da außen schon grünen sehen. Und es ist ermutigend, dass die schon so gewachsen sind, Detlef. Ne? Und so glaube ich und bin ich überzeugt, sind auch die Samen, Körner des Wortes Gottes in unserem Leben, dass die aufgehen und Frucht bringen. Die ersten drei Kapitel sind so ein starker Zuspruch, was aus dem Himmel uns einfach geschenkt ist zum Leben in unserer Welt, in der wir sind. Und die ist ja nicht nur Sonntagmorgens, dass wir hier, wir sitzen ja nicht die ganze Woche hier auf den Stühlen, sondern wir sind in der Familie, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, unterwegs mit anderen Menschen. Und dort wirkt sich das aus. Dort wird das sichtbar, dass wir jetzt Himmelsbürger sind, dass es in uns etwas Neues gibt. Ich denke immer wieder an so einen Opa, der uns früher in der Baustraße noch besucht hat. Der Kurt Mennecke kam von den Hanischen, nein, nicht von der Hanischen, von, wie heißen die, wo der Blumhardt war? Ja, pietistische Gemeinschaft auf jeden Fall. Jedenfalls der Kurt, der war Krankenhausseelsorger, ging immer ins städtische Klinikum, hieß es damals noch, und hat Kranke. Möttlinger, danke, Uli, die Möttlinger waren es. Und er kam zu uns in Bibelstunde, da hat er immer erzählt, was er im Krankenhaus erlebt hat. Er ging also von einem Krankenbett zum anderen, der Kurt, und hat mit den Leuten über Jesus gesprochen. Und hat gesagt, und Jesus kann dir helfen, ich kann für dich beten, magst du das? Und die meisten Leute haben gesagt, ja. Und das war so authentisch und echt und Jesus in ihm so lebendig und überzeugend, dass viele einfach gesagt haben, Kurt, was du hast, das habe ich nicht. Und der Kurt hat gesagt, das kannst du auch aber. Und er hat mit ganz vielen Menschen dort gebetet und sie zu Jesus geführt. Ich finde, es war großartig mitzuerleben, das, was Jesus in uns geschenkt hat, das haben wir geschenkt bekommen. Jetzt mit Kapitel 4 wird die zweite Hälfte des Epheserbriefs aufgeschlagen. Und es ist oft beim Paulus seinen Briefen so, dass in der ersten Hälfte ein sogenannter Indikativ, ein Zuspruch für uns da ist, was Gott uns geschenkt hat, was Gott in unserem Leben bewirkt, dass wir im Glauben empfangen. Aber in der zweiten Hälfte seiner Briefe kommt oft der Imperativ. Jetzt hat Gott einen Auftrag. Und so fing ja auch unser Bibeltext an, den Uli gelesen hat. Erinnert ihr euch nochmal dran? Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Und da gilt es jetzt heute Morgen in der Predigt auch bestimmte Entscheidungen zu treffen. Weil ich so beschenkt worden bin, weil ich in dem Himmel einen Zugang habe, wie ich ihn vorher nicht hatte, da bedeutet das jetzt auch Veränderung, wo ich selber etwas tue. Es geht also heute Morgen ganz stark darum, wie kommt es dahin, dass ich persönlich in meinem Glauben wachsen kann, dass wir als Gemeinde vorankommen, dass wir reife Christen werden, dass sich Gemeinde wirklich nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in ihrer Jesusähnlichkeit verändert und größer wird. Und da gilt es, diese Entscheidungen zu treffen. Die erste Entscheidung, die ich mit euch betrachten möchte, ist, dass wir sagen, ich will ein Leben führen, das meiner Berufung würdig ist. Ein Leben führen, das meiner Berufung würdig ist. Wir haben jetzt ja endlich eine Regierung, eine gewählte Regierung, eine gewählte Bundeskanzlerin. Und das ist gut so. Aber wir haben auch viele Parteien in unserer Parteienlandschaft, die jetzt auch dort in Berlin mittagen. Und ich habe schon in der Zeitung gelesen, dass es da eine Partei gibt, ich sage nicht welche, die provozieren zurzeit. Die tun Dinge, die eigentlich ein gewählter Repräsentant unseres Volkes dort nicht tun sollte. Und die werden deshalb abgemahnt, weil sie diese Dinge tun. Habt ihr davon gelesen oder gehört? Wir reden jetzt nicht, wir segnen sie alle, ne? Bitten, dass sich Gutes entwickelt in unserem Land, durch die Regierung und durch die Parteien. Aber da gibt es manche, die wandeln nicht würdig ihrer Berufung. Und ich glaube, das ist oft auch unsere Herausforderung, dass wir, wo wir hergekommen sind, Veränderung erleben müssen, dass wir immer mehr Jesus Christus ähnlich werden. Und was heißt das? Wir haben eine Berufung, wir sind auserwählt. Du bist auserwählt. Gott hat dich gewählt, dich bei deinem Namen gerufen. Du bist ihm so kostbar und wichtig. Du bist jetzt Sohn oder Tochter von ihm. Du bist von Gott geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dass wenn man dich anguckt, Melli, wenn man dich anguckt, dass man dann einfach sagt, wow, von Gott, Hammer, so schön ist es, so gut ist es, so kostbar. Wow, ein Staunen. Dafür bin ich gemacht, dass der Himmel sich darüber freut, dass Menschen ins Staunen kommen. Ich bin Erbe, ich bin wirklich Erbe. Wow, auf mich wartet ein Erbe. Hammer. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist, ich bin Himmelsbürger, in seiner Liebe verwurzelt. Botschafter steht in einem Korintherbrief. Ich repräsentiere den Himmel hier auf der Erde. Ich bin Botschafter an Christi Stadt und ich bin ein guter Geruch. Wenn man sich nicht so regelmäßig reinigt, wie der Detlef uns das nochmal ins Gewissen geredet hat, dann geschehen ein paar Dinge mit uns. Bei uns Männern, wir sehen nicht mehr so schön rasiert aus. Außer man entscheidet sich so, einen schönen Bart zu tragen wie der Klaus. Dann ist man immer gut rasiert. Oder unter den Ärmen und vielleicht bei manchen Füßen fängt es an zu muffeln und die Kleidung nimmt es auf. Und wenn man dann so zusammenkommt, ist eine Umarmung schon eher ein Opfer. Aber wer mit Jesus geht, wer ganz nah in seiner Gegenwart lebt, der fängt an, immer mehr diese Entscheidung zu verinnerlichen. Ich will würdig leben, dieser Berufung. Und deshalb tue ich nicht nur was für meinen äußeren Menschen, ich tue auch was für meinen inneren Menschen. Und wenn ich das tue, und wenn das aufwächst, dann werde ich zu einem guten Geruch. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief zu einem Wohlgeruch. Chanel Nummer 5. Dann kann ich dich riechen und du kannst mich riechen und sagst, wow, ist hier eine gute Atmosphäre, ist hier eine gute Luft. Da bin ich so gerne zusammen mit diesen Menschen. Das ist unsere Berufung. Aber das bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, würdig zu leben, entsprechend zu leben. Und Paulus verbindet das mit ganz bestimmten Qualitäten, mit Demut. Es müssen mutige Leute sein mit Jesus. Es hat immer mit Mut zu tun, mit Demut. Ich muss mich in dem Kreis der Gemeinde nicht als besser als die anderen erweisen. Ich kann ihnen dienen, mit Sanftmut. Ich muss ja nicht die Ellenbogen gebrauchen, um mich durchzusetzen. Es gibt andere Qualitäten im Umgang miteinander. Es gibt Geduld. Oh, Hilfe. Ja, gib mir Geduld. Aber bitte gleich. Ertragt einer den anderen in Liebe. Ja, holla. Paulus weiß, wovon er spricht. Die Wirklichkeit unseres Lebens, und das war damals in Ephesus nicht anders wie heute in Pforzheim, ist die, dass wir halt alle sehr unterschiedlich sind. Und das ist auch schön so. Die Vielfalt, die Gott geschaffen hat, darf auch so sein. Aber manchmal ist es auch ganz schön schwierig, weil andere anders denken, wie ich denke, weil andere anders reagieren, wie ich reagiere, weil andere anders fühlen, wie ich fühle, weil andere ein anderes Temperament haben als ich. Das fordert manchmal auch raus. Und manchmal ist man in der Gefahr, sich einander zu reiben, und dann entsteht Hitze. Und das macht es manchmal wieder schwierig mit dem Wohlgeruch und mit dem Würdigleben. Manchmal zieht man übers Ziel hinaus und kommt zu Verletzungen. Ertragt einer den anderen in Liebe, sagt Paulus deshalb. Tragt die anderen. Manchmal muss man andere auch einfach tragen, weil sie gerade schwach sind. Dann tragen wir sie. Aber manchmal ertragen wir einander auch. Hast du schon mal jemanden ertragen? Also, am leichtesten lässt sich von zu Hause reden. Da bin ich am besten im Bild, wie das so läuft. Es gibt manche Morgen, da ertrage ich unseren Martin. Da steht er auf und hat noch kein Medikinet. Und wenn er kein Medikinet hat, dann ist er ziemlich, ja, lebhaft, sage ich mal. Ne? Und wenn wir das Medikinet ihm vergessen zu geben, dann kriegen wir auch von seinem Arbeitgeber, früher die Lehrer, jetzt die Arbeitgeber in der Lebenshilfe, einen Anruf. Ist der Martin immer so? Oder gibt es eine Situation, da muss man den anderen ertragen, weil er halt so ist. Der Martin, in seiner Behinderung ist er halt so, und deshalb hilft ihm dieses Medikament, erträglicher zu werden. Aber wenn wir so sind, wie wir sind, muss ich manchmal von anderen ertragen werden. Und ich ertrage manchmal andere. Kennst du das auch? Fängt ja in der Familie an, beim Ehepartner, bei den Eltern, bei den Kindern, bei den Nachbarn, die auch manchmal schwierig sein können, bei Arbeitskollegen. Einen ertrage den anderen in Liebe. Das gehört zum würdig Wandeln, weil ich jetzt ein Erbe im Himmel bin, weil ich jetzt ein Bürger im Himmel bin. Und dann sollen wir alles daran setzen, dass die Einheit bestehen bleibt. Alles daran setzen. Boah. Kann manchmal ganz schön schwer werden. Erinnert euch an die erste Predigt, Epheser Kapitel 1. Ralf Glöckner hat hier gepredigt. Erinnert euch, ja? Ein ganz lebendiger Mann. Ich schätze ihn ganz arg. Ich habe ihn schon vor vielen Jahren kennengelernt. Es war 1988. Wir waren gerade in einer ganz schlimmen Gemeindekrise. Mein Vorgänger, die Ehe wurde geschieden und es war ein Scherbenhaufen. Zwei Handvoll alte Menschen waren da. Der Uli war Kind zu der Zeit. Da kam eine Familie zu uns in die Gemeinde, weil in einer anderen Gemeinde in der Stadt hat es auch Krach gegeben und die wollten dort nicht bleiben, kamen zu uns. Und die haben gesagt, bei euch ist so schön. Und ich fand es klasse, dass die das gesagt haben. Toll, dass andere zu uns kommen, weil es bei uns so schön ist. Und sie waren aber auch herrlich anders. Das war die Familie vom Ralf Glöckner. Seine Eltern, sein Vater hat noch gelebt, seine Geschwister, waren alle da. Und wir hatten eine Orgel da vorne stehen im Saal. Und der Ralf, deshalb meine ich der Ralf, der hat sich auch sonntags manchmal beim Gottesdienst an die Orgel gesetzt und Lobpreislieder gespielt auf der Orgel. Das war, die Orgel war überfordert und wir auch. Aber wir haben uns im Lauf eines Jahres so richtig aneinander nicht nur gewöhnt, sondern wir haben einander schätzen gelernt. Das sind ganz großartige Leute gewesen. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, wenn die bleiben, gerade der Vater vom Ralf, der könnte eine Säule hier in der Gemeinde sein. Der hätte uns so gut getan. Und dann hatten wir sie nach circa einem Jahr zum Frühstück bei uns im Wohnzimmer. Wir haben noch in der Baustraße damals gewohnt schon. Und bei diesem Frühstück haben sie uns erklärt, wir gehen jetzt weiter. Wir bleiben nicht hier in der Gemeinde. Sie haben es mit Argumenten erklärt, die ich so nicht ganz nachvollziehen konnte. Hat uns sehr geschmerzt. Claudia hat geweint. Aber man kann es ja nicht heben und ändern. Es war schwer. Zu der Zeit war ich Teil eines Pastoren- und Leiterkreises von dem Forum Freikirchlicher Pfingstgemeinden in Pforzheim. Da haben wir uns regelmäßig getroffen, um für die Stadt zu beten, um gemeinsame Veranstaltungen zu planen. Und dann kam ich wieder in dieses Treffen vom Forum der Freikirchlichen Pfingstgemeinden. Das war damals bei Strahlender Freude, dieses Treffen. Und da treffe ich die ganze Familie vom Ralf wieder. Das heißt die Eltern. Und dann habe ich erfahren, ja, sie haben jetzt nicht das, was sie mir erst gesagt haben, getan, sondern sie haben jetzt sich Strahlender Freude angeschlossen, um dort bei der Gründung und Entstehung des Gemeindelebens mitzuwirken. Und da saß ich nun in dieser Sitzung und dann ging es in die Lobpreiszeit, die man dann immer hatte, bevor man jetzt miteinander redet. Und in mir hat es gearbeitet. Es war so schmerzhaft, sie ziehen zu sehen. Es hat wehgetan. Wir hätten sie doch so brauchen können. Und jetzt haben sie eine Gemeinde gewählt, die eh schon viele hat. Und ich habe Hemmungen gehabt in diesem Augenblick, mich in dieser Gemeinschaft fallen zu lassen und anzukommen. Könnt ihr das nachvollziehen? So rein menschlich, ja? Und dann war Lobpreis. Ich stand auch da und habe meinen Schmerz Gott hingehalten und gesagt, Gott, ich verstehe das nicht, was mache ich jetzt? Mache ich mich jetzt mit denen eins oder nicht? Ich habe gemerkt, da ist jetzt eine Entscheidung fällig von mir. Und dann habe ich etwas erlebt, das habe ich bis dato noch nicht erlebt. Ich habe die Augen geschlossen gehabt während dieser Lobpreiszeit, wie die anderen auch, und habe dann plötzlich ein Bild gesehen. Und dieses Bild, das waren lauter Hände, die zum Zeichen von Einheit, könnt ihr zweimal gerade eure Hände drauflegen, die zum Zeichen der Einheit so aufeinander gelegt waren, okay. Aber eine Hand, die war nicht dabei. Die war so zögerlich in diesem Augenblick, wo ich dieses Bild gesehen habe. Und ich wusste sofort, das bin ich. Ich wusste sofort, das bin ich. Und dass ich es jetzt in der Hand habe, mich innerlich zu entscheiden, sage ich jetzt Ja zu dieser Gemeinschaft, auch wenn ich da eine Verletzung innerlich empfinde und es auch nicht erwarten kann, dass die sagen, oh Joachim, es tut uns so leid, wir kommen wieder. Nein, ich treffe eine Entscheidung. Und dann habe ich in meinem Herzen diese Entscheidung getroffen, habe gesagt, ich mache mich eins, ich will meine Hand drauflegen. Oft steht man ja dann in so einem Kreis und sagt, oh Leute, ich habe ein Bild gesehen. Folgendes, ich habe es nicht getan. Ich habe gedacht, das ist jetzt einfach nur für mich. Und war innerlich dann zur Ruhe gekommen, weil ich gewusst habe, das war richtig. Wir müssen manchmal solche Entscheidungen treffen. Unabhängig, was außenrum passiert. Einfach zwischen Jesus und mir, ich treffe die Entscheidung. Und es sind 3 Minuten in dieser Lobpreiszeit vergangen. Dann stand der Edmund Exler in der anderen Ecke und fing an. Brüder, Schwestern, ich sehe ein super schönes Bild. Vor meinen Augen sind lauter Hände zum Zeichen der Einheit aufeinander gelegt. Die leuchten ganz weiß. Und das sind wir. Und er hat sich so richtig dran gefreut, an diesem Bild der geistlichen Einheit. War sehr ermutigend. Und ich habe gedacht, hallo, das ist doch mein Bild gewesen. Später habe ich ihm Edmund aus einem anderen Anlass genau das erzählt, weil ich da etwas entdeckt habe. Gott positioniert uns. Gott weist uns den Platz zu. Und wenn Gott eine Familie von A nach B transferieren möchte, dann kann er das tun. Und dann ist es richtig so, auch wenn ich es oft nicht verstehen kann, warum das so ist. Hat mich getröstet. Aber es war eine Entscheidung fällig, auch zur Einheit in diesem Kreis des FFP war es absolut notwendig. Und manchmal ist es für dich und für mich eine Entscheidung, ich tue alles, damit diese Einheit bestehen bleibt. Und Paulus argumentiert, es geht um dieses Gemeinsame, dass wir sind ein Leib. Ein Geist wirkt in uns. Wir haben dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. So vieles, was uns gemeinsam gehört. Einstimmung, Stimmgabel, Kammerton A. das ist himmlisch. Und ich weiß nicht, wo für dich heute Morgen vielleicht eine Entscheidung dran ist, etwas festzumachen, würdig der Berufung zu leben, wo du entdeckst, oh, da wäre es gut, ich treffe eine Entscheidung dafür. Denn wir haben eine himmlische Berufung und ein himmlischer Lebensstil ist schon Vorgeschmack auf den Himmel jetzt. Wer das Agape-Gebet der Familie Jesu noch nicht kennt von Wesley zur Vorbereitung auf Erweckung, der kann das von mir gerne noch haben, denn es ist so eine Entscheidung immer wieder in der Kirchengeschichte, in Gemeinden, in Städten getroffen worden. Das ist also der erste Punkt nochmal gewesen, die Erinnerung an das, was wir schon hatten vom Himmel her, die Einstimmung himmlisch, dieser Kammerton A, und dann eine Entscheidung zu treffen. Aber es bleibt nicht nur bei diesen persönlichen Lebensstilfragen stehen, wo ich zwischen mir und Jesus eine Entscheidung treffe, um die Gemeinde zu stärken. Es geht auch um eine zweite Entscheidung, nämlich meinen Anteil einzubringen. Eine Gemeinde sollte ja keine Ein-Mann-Show sein. Stimmt es? Also nicht ich soll hier alles machen. Ich habe das mal so gehört. Zu oft ist es leider so, dass der Pastor, der Pfarrer oder der Priester alles alleine macht, während alle anderen überhaupt nichts tun. Deshalb wurde die Gemeinde auch schon mal mit einem Fußballspiel verglichen. Da schauen 22.000 Leute zu, die dringend etwas Bewegung bräuchten, während die 22 Spieler dringend eine Pause bräuchten. Und so geht es oft in der Kirche zu, die einen Pfarrer hat, der alles macht. Bei uns ist es Gott sei Dank anders und das sage ich mit voller Überzeugung. Ich bin so dankbar für so viele ehrenamtliche Mitarbeit hier in der Gemeinde. Das ist echter Hammer. Es würde so vieles gar nicht laufen, nicht nur bei der Technik und beim Beamer, sondern auch in anderen Bereichen, wenn das nicht so wäre. Trotzdem, hört euch das an. Jemand schrieb einmal seinem Pfarrer: Lieber Herr Pfarrer, in unserer Gemeinde gibt es 566 Mitglieder. 100 sind alt und schwach. Also bleiben 466 für die ganze Arbeit. 80 sind Jugendliche in der Schule oder an der Uni, bleiben 386 für die Arbeit. 150 davon sind Geschäftsleute, die gestresst und müde sind, bleiben 236 für die Arbeit. 150 davon sind Hausfrauen mit Kindern, bleiben 86 für die Arbeit. 15 wohnen zu weit weg, um regelmäßig zu kommen, bleiben noch 71. Davon sagen 69, sie hätten ihren Beitrag für die Kirche schon geleistet. Bleiben noch Sie und ich. Ich bin erschöpft. Alles Gute für Sie. Ja, es ist natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich habe es beim Alpha-Kurs von Niki Gamble mal gehört, das fand ich sehr amüsant, aber herausfordernd. Und Paulus schreibt hier in Kapitel 4 des Epheserbriefes: Doch jeder von uns hat seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat, so die Neues Leben Bibel. Die Hoffnung für alle, jedem Einzelnen von uns, aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Also von Christus kommen Gnade und Begabungen, himmlisch geerdet, übernatürlich, die kommen von ihm. Die Luther 2017 gibt diesen Vers: Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Also der Herr schenkt uns Gaben. Ganz kurz Brainstorming. Welche Gaben hat er denn geschenkt? Ihr dürft ganz kurz einfach ein Wort sagen, eine Gabe benennen. Was? Prophetie? Heilung? Weissagung? Weisheit? Gastfreundschaft? Leitung, jawohl, Lehre, Diakonie. Also es gibt mehrere Gabenlisten im Neuen Testament und es gibt auch Theologen, die sagen, dass auch jede natürliche Begabung, die wir haben, wenn Gott uns beruft, damit zu handeln, dann wird sie zu einer geistlichen Gabe. Wir setzen sie ein in seinem Reich. Es ist also ein großer, bunter Strauß von Begabungen. Kennst du deine Gaben oder Gabe, die Christus dir aus dem Himmel gegeben hat? Also er schenkt es ja aus seinem Ermessen, nach seinem Maß. Also auch, das kann sehr individuell aussehen, bei Männern und Frauen, bei Erwachsenen und Kindern. Und wie diese Gabe entwickelt ist. Welche Gabe hat der Herr mir gegeben, ist eine entscheidende Frage in diesem Gottesdienst. Wenn ich das nicht weiß, wie kann ich herausfinden, welche Gabe ich habe? Und in welchem Maß habe ich diese Gabe? Reicht es für unsere Gemeindegröße oder reicht es vielleicht für das Fußballstadion hier in Pforzheim, wenn so viele Leute kämen? Wie weit reicht meine Gabe? Habe ich diese Gabe schon mal eingesetzt? Welche Frucht kam dabei raus? Was ist passiert? Gibt es jemanden, der mich da anleiten könnte, das zu entwickeln? Und da komme ich zum dritten Punkt dieser Predigt. Wir sind so beschenkt, übernatürlich beschenkt, treffen wichtige Entscheidungen, haben von Christus Gaben geschenkt bekommen, damit wir einander damit helfen können, Jesus nachzufolgen. Also mir war die Predigt letzten Sonntag echt eine Hilfe, Jesus nachzufolgen. Vielen Dank. Dass du hier spielst, das ist mir eine Hilfe im Lobpreis. Danke, Paul. Dass ihr da hinten mich so unterstützt mit der Technik. Ohne euch kann ich da vorne nicht so viel tun. Aber damit das entwickelt wird in Gemeinde, schreibt Paulus sehr detailliert über etwas, was auch aus dem Himmel der Gemeinde geschenkt wurde. Er spricht über den fünffältigen Dienst. Und das ist eine spannende Angelegenheit. Ich habe im Herbst in Elmendingen eine Schulung begonnen zu besuchen, K5 nennt sich das. Und da wurde unter anderem auch über den fünffältigen Dienst gesprochen. Wenn der da ist in einer Gemeinde, dann hat das große Auswirkung über die Entfaltung und Schönheit und Wachstum einer Gemeinde. Da wurde geschrieben, ein Grund für den teilweise maroden Zustand von Kirchengemeinden, das ist nicht nur kirchlich, sondern auch freikirchlich gemeint, besteht darin, dass der fünffältige Dienst in unserem Gemeindeleben kaum eine Rolle spielt. Habt ihr schon viel davon gehört bei uns? Auch noch nicht, ne? Der fünffältige Dienst. Wir lesen hier im Epheserbrief, der ist himmlisch und soll hier auf der Erde sein. Im Himmel geerdet, ne? Nur allzu häufig sind in unseren Gemeinden die Hirten überfordert, die Propheten in die Ecke gestellt, die Evangelisten in den Keller geschickt, die Lehrer in der Bibliothek verschwunden und die Apostel in Unternehmen abgetaucht. Hört sich interessant an, ne? Der fünffältige Dienst ist eine Bauanweisung für eine gesunde Gemeinde und eine dynamische Gemeindeleitung, die den Herausforderungen der Zeit nicht nur standhält, sondern auch fähig ist, inmitten der Gesellschaft die Königsherrschaft Gottes zu etablieren. Und diesen fünffältigen Dienst zu entdecken, ist ein großes Vorrecht. Ich kann diese Predigt über Epheser 4 nicht halten, ohne das Thema wenigstens zu streifen. Das bedeutet auch, im Himmel geerdet zu sein, dass Paulus deutlich macht, da gibt es ein himmlisches Modell für Leitung. Und das habe ich schon früher mal gehört, wer in der Baustraße früher dabei war, der kann sich vielleicht noch an Antoine van den Assem erinnern, ein Holländer, der ein Missionswerk gegründet hat, Vision für Asien. Der hat uns das, was ich jetzt zeigen möchte mit dem nächsten Bild, auch mal gelehrt. Kann man jetzt nicht so scharf erkennen, aber hört es euch trotzdem mal an. Das ist die starke Hand Gottes in unserer Gemeinde. Der Lehrer ist der kleine Finger. Der ist in der Lage, akribisch in nötige Details zu gehen und stabilisiert so die Hand. Der Hirte ist der Ringfinger. Und der ist mit der Gemeinde verheiratet und kümmert sich hingebungsvoll um die Einzelnen. Der Evangelist, das mache ich jetzt nicht, das könnte missverstanden werden. Der Evangelist, der ragt, aber so kann man es vielleicht deutlich machen, der ragt am weitesten hinaus, ja? Und bringt Menschen mit Gott in Berührung. Der Prophet ist der Zeigefinger Gottes, der auf Verborgenes hinweist. Und der Apostel ist der Daumen, der in der Lage ist, mit allen anderen Fingern in Berührung zu kommen. Das schafft nur ein Finger. Der Daumen. Und deshalb kann er das Zusammenwirken dieser verschiedenen Dienste koordinieren. Den Bibeltext, den Uli uns gelesen hat am Anfang, Epheser 4, Vers 1 bis 16, war aus der Übersetzung Neues Leben. Ich habe aber noch andere Übersetzungen gefunden und die neue Genfer Übersetzung, da hat Christine heute Morgen vor dem Lobpreis draus gelesen, da steht dieser Text mit folgendem wiedergegeben: Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Da wird also das Bild nochmal etwas ausgefeilt, dass Gemeinde wie ein Schiff ist und dass es auf Kurs bleiben soll und nicht von jedem Wind hin und her getrieben werden soll. Ne? Und der fünffältige Dienst rüstet die Gemeindebesatzung aus und dann kann das Schiff Fahrt aufnehmen und seiner Bestimmung nachkommen. Und da habe ich ein zweites Bild. Da habe ich das Schiff und da seht ihr so ein paar Männchen verteilt auf dem Schiff mit ihrer unterschiedlichen Funktion. Der fünffältige Dienst, der Apostel, der Begabungen der Schiffsmannschaft koordiniert, der steht da auf der Brücke. Könnt ihr das erkennen? Okay. Der Prophet, der als Antenne himmlische Funksprüche empfängt, der steht da oben ganz nah bei der Antenne. Der Evangelist, der den Rettungsring rauswirft, der ist ganz vorne hier, ne? Der Hirte, der steht hinten am sagt man Heck, ne? Der auf das Miteinander der ganzen Besatzung achtet. Und der Lehrer, der steht auch mit vorne hinterm Evangelist, der im Wort Gottes schaut, ob der Kurs stimmt. Und das ist schon spannend und wichtig zu bedenken. Wenn wir Leitung etablieren in der Gemeinde und sie weiterentwickeln, dass wir mehr und mehr darauf achten, dass wir solche Schwerpunkte auch entwickeln weiterhin. Ich möchte zum Schluss kommen. Paulus beendet diesen Absatz und ich beende diesen Text jetzt einfach an dieser Stelle mit der Aussage: Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Nochmal Kammerton A, an Jesus ausrichten, auf ihn hören, what would Jesus do, ihm ähnlicher werden. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das ist das großartige Ziel, wenn Himmlisches hier auf der Erde etabliert wird, in Gemeinde Jesu, mitten unter uns. Dass wir uns an ihm orientieren, dass wir unsere Entscheidungen treffen, der Hingabe würdig zu leben, dass wir unsere Entscheidung treffen, ich will die Gabe, die er mir gegeben hat, entdecken, freisetzen, einsetzen und möchte auch in dieser Leitung vorangehen, hier in der Gemeinde. Sein himmlischer Plan, seine himmlischen Ressourcen, seine Gegenwart hier in der Gemeinde haben eine unvorstellbare Kraft. Die Frage ist, sind wir bereit, uns verändern zu lassen, uns ausrüsten zu lassen? Sehnen wir uns danach, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht? Ich freue mich auf die Ergänzung, die wir erfahren werden, wenn Miriam kommt. Ich freue mich auf Dinge, die wir gemeinsam entwickeln werden, dass Gemeinde sich in diesem Sinn weiter entfaltet, im Himmel geerdet und hier auf der Erde umgesetzt. Welche Entscheidung ist für dich persönlich heute vielleicht besonders wichtig, egal wie jung oder wie alt du bist, eine Entscheidung, ein Leben zu führen, das unsere Berufung würdig ist, eine Entscheidung dafür, meinen Teil noch hingegebener einzubringen, die Entscheidung, diesen fünffältigen Dienst zu etablieren, für unsere Leitung zu beten, wir brauchen das. Und dann kannst du heute Morgen mit dem Abendmahl diese Entscheidung innerlich festmachen und sagen, Herr, das kann ich sowieso nur, wenn du mir dabei hilfst, wenn du mit deinem Heiligen Geist in mir wirkst. Aber ich komme mit meinen leeren Händen und will mich da himmlisch neu erden und füllen lassen. Ich bin bereit. Herr, ich mache mich neu eins mit dir. Und so möchte ich euch jetzt zum Abendmahl einladen. Aber bevor wir das tun, wie immer, wir kommen nach vorne in kleinen Gruppen, möchte ich schon den Text lesen und nachdem ich den Text gelesen habe, werden wir als Lobpreisteam ein Lied mit euch anstimmen, das uns einlädt, nach vorne zu kommen. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von diesem Brot isst und aus diesem Kelch trinkt. Wir sind mit dem Vorrecht, heute Morgen hier zu ihm zu kommen, Gnade zu empfangen und uns zu erinnern, was er getan hat, um uns zu befreien. Lasst uns einfach alles, was uns vielleicht hindert, nochmal ganz bewusst in der Stille ablegen und lasst uns diese innere Entscheidung, über die wir heute Morgen nachgedacht haben, auch vor Jesus neu festmachen. Ich möchte mit einem Gebet beschließen und dann werden wir ein Lied singen.